Das Sprachlabor Micros Dynamis mit Alexander Schmidt. Ich grüße Sie. Wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie demütig sind, wie oder was würden Sie antworten? Auf einer Skala vielleicht von 0, nicht demütig, bis 10, ganz, ganz demütig, wo würden Sie sich einordnen? Ich würde sagen, also bei mir, 4 vielleicht. Naja, meinetwegen 5 bis 6, gute Mitte, ausbaufähig. Nancy DeMoss hat sich damit beschäftigt. Sie zeigt in ihren 35 Punkten einen Unterschied auf zwischen demütigen und stolzen Menschen. Die Punkte 1 bis 7 davon hören Sie gleich am Anfang der heutigen Sendung. Weiter geht es dann mit dem Handwerk der Kunst des Torah-Schreibens. Ein Torah-Schreiber aus Israel erklärt uns, was er so macht beim Schreiben der Heiligen Schrift, eines Teils davon, der Torah eben. Im Geschichtsteil der Sendung geht es um Hannah Senesch und es geht um ihr Lied Eli, Eli, Eli. So ziemlich zum Schluss der heutigen Sendung Gedanken des Heils. Bibelverse, die richtig Mut machen. Gerade gut geeignet für Leute, die noch etwas mitgenommen sind von Winterdepression oder sowas. Alles hörenswert. Wenn Ihnen etwas nicht passt oder nicht gefällt, können Sie es uns einfach mitteilen. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf, geben Sie uns Ihr Feedback. "35 Punkte über Stolz" von Nancy DeMoss. Nummer 1. Stolze Menschen konzentrieren sich aufs Versagen anderer und können diese Fehler jederzeit aufzeigen. Zerbrochene Menschen sind sich eher ihrer eigenen geistlichen Nöte und Bedürfnisse bewusst als der anderer. 2. Stolze Menschen sind kritisch und suchen Fehler. Sie betrachten die Fehler aller anderen mit einem Mikroskop, ihre eigenen dagegen mit einem Teleskop. Zerbrochene Menschen sind mitfühlend. Sie haben jene Liebe, die eine Vielzahl von Sünden nicht ansieht. Sie können viel vergeben, weil sie wissen, wie viel ihnen vergeben wurde. 3. Stolze Menschen kritisieren besonders häufig Autoritätspersonen, ihren Pastor, ihren Vorgesetzten, ihren Ehemann, ihre Eltern, und sie erzählen anderen von den Fehlern, die sie erkennen. Zerbrochene Menschen ermutigen, erheben und behandeln diejenigen ehrfürchtig, die Gott in Autoritätsposition über sie gestellt hat. Sie tun Fürbitte vor Gott, anstatt über die Fehler zu schwatzen, die sie gesehen haben. 4. Stolze Menschen sind selbstgerecht. Sie halten viel von sich selbst und sehen auf andere herab. Zerbrochene Menschen denken das Beste von anderen. Sie halten andere für besser als sich selbst. 5. Stolze Menschen sind unabhängig und selbstgenügsam. Zerbrochene Menschen sind abhängig. Sie erkennen, dass sie Gott und andere Menschen brauchen. 6. Stolze Menschen müssen beweisen, dass sie Recht haben. Sie müssen das letzte Wort haben. Zerbrochene Menschen sind bereit, anderen das Recht einzuräumen, damit sie Recht haben. 7. Stolze Menschen beanspruchen Rechte und sind anspruchsvoll. Zerbrochene Menschen geben ihre Rechte ab und sind sanftmütig.
Micros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Schreib mir eine Torah. Das ist heute wieder unser Thema. Schreib mir eine Torah ist auch der Titel des Vortrags, den der graubärtige, betagte Rabbiner Isaac Rosengarten in Sulzbach-Rosenberg hielt.
Rabbiner Rosengarten lebt in Jerusalem, in Israel und er übt seit Jahrzehnten den Beruf des Torahschreibers aus. Eine Torahrolle wird aufwendig von Hand geschrieben. Nicht auf Papier, sondern auf Pergament. Mit schwarzer Tinte und einem Truthahnstiel. Gänse- oder Bambusstiele sind auch erlaubt.
Man muss wissen, wir haben da eine natürliche Sache zu tun, Pergament. Und der größte Feind von Pergament ist Wasser. Sollte man Wasser rauskommen an Pergament, kann man das nicht mehr zurück bearbeiten. Fett ja, Wasser nicht. Wasserschäden sind einfach, man kann später nicht mehr drauf schreiben. Ein Schreiber, ein normaler Schreiber, braucht zu schreiben die ganze Torahrolle, braucht ungefähr 1,5 Jahre, schreibt jeden Tag einige Stunden mit sehr großer Konzentration, sei in den Augen, und er muss genau wissen, was er schreibt. Er darf, es ist ihm nicht erlaubt zu schreiben aus dem Gedächtnis. Er muss abschreiben, damit ja kein Fehler passiert. Nachdem er hat geschrieben, wird es zuerst, was unsere heutige Technik hat uns erlaubt, es gibt heute Computers, welche kontrollieren die Torahrolle, ob es keine Fehler hat, ob es ist geschrieben, genau wie es muss sein. Das ist die erste Kontrolle nach dem Geschrieben.
Wasserschäden sind mit das Schlimmste, was einer Torahrolle passieren kann. Alle Materialien, die man fürs Schreiben der Torah braucht, sind genau festgelegt. Das Pergament, eine Tierhaut, darf beispielsweise nur von rituell reinen Tieren stammen. Von Schafen etwa. Pergament vom Schaf ist honigfarben. Eine handgeschriebene Torah ist nach 1,5-jähriger Schreibarbeit und aufwendigen Fehlertests gebrauchsfertig.
Ich will noch etwas vor dem Sagen. Die Tinte ist auch Tinte, was ist genau das Gesetz beschreibt, mit welchen Produkten man muss die Tinte machen. Es ist genau beschrieben, hauptsächlich, es muss sein ein Produkt. Und das schon so viele Jahre wusste man das, es muss sein ein Produkt, das sich haltet, das sich abfällt. Es muss sein schwarz. Das ist noch ein Teil der Entwicklung, bis eine Torahrolle geschrieben wird. Nachdem der Computer hat herausgegeben, ob es Fehler hat, und man kann Fehler reparieren. Das ist auch ein System, wie man das putzt aus, nicht schwer. Danach gibt es zwei Menschen, die kontrollieren, ob jeder Buchstaben, einer nach dem zweiten, auf jedem Buchstaben ist geschrieben, wie der zweite, und ob kein Buchstaben nur an den zweiten. Das ist die Perfektigkeit, perfekt.
Dass der Text einer Torah, also die 5 Bücher Mose, nicht auf die Haut eines einzigen Schafes passten, leuchtete mir während des Vortrags des Rabbiners Rosengarten schon ein. Der aus Jerusalem angereiste Torahschreiber sagte, er brauche 62 Häute von Schafen für eine Torahrolle. Wow, diese Zahl überraschte mich schon ein wenig. Die 62 Tierhäute werden handwerklich zusammengenäht. Hierzu verwenden Isaac Rosengarten und sein Sohn Aaron Sehnenmaterial einer Kuh.
Man hat geendet zu schreiben, hat geendet zu kontrollieren, kann man die Tora zusammennehmen. Die 62 Stücke werden zusammengelegt. Das ist ein genauer Plan, wie man das nähen muss, wie viel Nähte müssen sein. Es wird genäht nur mit einem Faden, der gemacht wurde von Sehne von der Kuh. Die ganze Sehne ist so groß, so dick, und das wird geklopft und langsam rausgezogen, Faden auf Faden, das ist auch ein Beruf, bis es wird ein ungeheuer starker Faden, und mit dem Faden, der kann sein Kilometer lang. Normal eine Rolle, was man braucht für eine Sefer Torah, für eine Torah, braucht 16 Meter. Das ist normal. Danach kann man die Torah separat, oder wie viel mal, man nützt sie zweimal in der Woche, kann man sie nützen, bis darauf zu sein. Das ist eine Erklärung, eine Beschreibung, wie man eine Torahrolle produziert.
Jetzt ist es mal Zeit für einen kurzen Textabschnitt aus der Tora. Der verheißene Prophet und die falschen Propheten. Fünftes Buch Mose, 18, Abvers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat, dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet, und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten.
Zeitgeschichte. Hannah Senesch hat sich schon in ihrer Jugendzeit viele Gedanken gemacht über das Schicksal ihres hebräischen Volkes. Hannah Senesch kam im Juli 1921 in Budapest, Ungarn, zur Welt. Sie absolvierte die Schule, das Gymnasium mit sehr guten Ergebnissen. Sie hat viel gelesen, besonders gern las sie in Büchern, die die Geschichte des jüdischen Volkes abbildeten. Auch in Ungarn nahm der Antisemitismus in den 1920er und 1930er Jahren spürbar zu. Hannah schreibt in ihr Tagebuch:
Es gibt nur einen Ort auf dieser Erde, an dem wir nicht Flüchtlinge oder Emigranten sind. Dieser Ort ist unser Heim, Eretz Israel.
Eretz Israel. Mit 18 Jahren wandert Hannah Senesch aus in das britische Mandatsgebiet Palästina. Dort lebte sie in einem Kibbutz, einer kollektiven Siedlung, in einer Gesellschaft, die auf Prinzipien wie gegenseitiger Hilfe und sozialer Gerechtigkeit beruht. 1942 breiten sich auch in Palästina Gerüchte aus über Repressalien und Gewaltverbrechen gegenüber Juden in Europa.
Hanna ist sehr besorgt um ihre Mutter in Ungarn. Wenig später, im Januar 1943, schreibt sie in ihr Tagebuch.
Nun kam mir plötzlich der Gedanke, dass ich nach Ungarn zurückkehren und dort bleiben muss, um der Organisation Aliat Hanoa zu helfen und um meine Mama nach Israel zu bringen.
Hanna lässt sich militärisch ausbilden und bekommt den Decknamen Hagar. Ihre Mission ist denkbar kompliziert und gefährlich. Gemeinsam mit hebräischen Agenten und Soldaten britischer Spezialeinheiten fliegen sie nach Europa ins feindliche Gebiet. Wohl bemerkt als Fallschirmjäger. Aufklärung der Lage in Ungarn, Befreiung von britischen Piloten aus der Gefangenschaft, praktische Hilfe für Juden in Ungarn. Das liest sich so leicht. Hanna Senesch, die nun den Decknamen Hagar trägt, ist gerade einmal 23 Jahre jung. Sie ist hoch motiviert und glaubt an den Erfolg ihrer Mission. Doch es kommt anders als gedacht. Ein britischer Offizier schreibt Ende 1944 einen Brief nach Jerusalem und erwähnt darin ein Treffen mit Hanna Senesch. Er schreibt:
Ich war froh über das Treffen mit einer jungen Frau aus Palästina, die mit einem Fallschirmsprung in die Nähe unserer Stabsunterkunft in Slowenien kam. Dieses großartige Mädchen ist tapfer wie sonst kaum jemand. Wenn sie in Erfahrung bringen, wann sie zurückkehren, sollten sie sie treffen. Sie wurde begleitet von zwei Männern aus Palästina. Sie sind sehr gut und sie werden nach einiger Zeit als große Helden anerkannt.
Hanna Senesch gelangt im Juni 1944 nach Ungarn, versteckt sich in einem Dorf. Wenig später wird sie verraten, ihr mobiler Radiosender, den sie dabei hat, wurde entdeckt. Es folgte die Verhaftung, Verhöre, Schläge und Misshandlungen durch ungarische Beamte und deutsche Ermittler. Im Gefängnis trifft Hanna Senesch ihre Mutter wieder, die ebenfalls eingesperrt wurde. Die beiden konnten miteinander sprechen, Gemeinschaft haben, vielleicht auch gemeinsam weinen, singen oder beten. Im November 1944 wird Hanna Senesch im Budapester Gefängnis hingerichtet. An diesem Tag schrieb sie in einem Brief an ihre Freunde:
Geht vorwärts, verlasset nicht unseren Weg. Kämpft bis zum Ende, bis der Tag der Freiheit anbricht, der Tag des Sieges unseres Volkes.
Im Gefängnis schreibt Hanna Senesch folgendes Gedicht:
1, 2, 3, 8 in der Länge, 2 Schritte ist die Seite breit, das Leben hängt an einem Fragezeichen. 1, 2, 3, vielleicht noch eine Woche, vielleicht findet mich der Neumond noch hier, doch über meinem Kopfe das Nichts. Jetzt im Monat Juli werde ich 23. Ich habe im riskanten Spiel auf eine Zahl gesetzt. Der Würfel ist gefallen. Ich habe verloren.
Der Würfel ist gefallen. Ich habe verloren. Hanna Senesch hatte viele Kameraden. Im Rahmen der britischen Armee diente die jüdische Brigade aus Palästina von 1939 bis 1946 mit ca. 30.000 Juden. Hören Sie jetzt noch einmal einen Text von Hanna Senesch, vielmehr ein Lied.
Eli, 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 Weg nach Caesarea. Mein Gott, möchten diese Dinge niemals enden. Der Sand und das Meer, das Rauschen des Wassers, der Glanz des Blitzes am Himmel, das Gebet des Menschen.
Natalia Gonochowa singt dieses wunderschöne Lied.
Thank you. Schiff und dann absenden wir Butter und Tag.
Zügigkeit für EU-Bürger.
Fragezeichen.
Gedanken des Heils.
Womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott aber hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, deren Namen im Buch des Lebens sind. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Dank sagen dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen, in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seine Liebe, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden.
Gedanken des Heils.
Wir sind beim letzten Programmpunkt angekommen. Es ist wieder ein Wort der frohen Botschaft. Das Wort hängt zusammen mit dem Zitat aus der Tora oder dem fünften Buch Mose zu Beginn der Sendung. Können Sie sich erinnern? Achten Sie jetzt besonders auf das Wort Prophet.
Johannes Evangelium 6, Abvers 1. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Alexander. Und Ihnen wünsche ich und das Team von Mikros Dynamis eine gesegnete Zeit.